HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
Im Moment merken wir, dass sich die Station wieder füllt, dass wir natürlich weniger Platz für andere Patienten haben im Moment, weil wir eben nur noch Corona-Patienten versorgen können.
Durchschnittsalter momentan um die 40, sage ich mal. Wenn die bei uns an der Herz-Lungen-Maschine liegen, dann haben die ein Versterben von 50%, Pi mal Daumen, wenn nicht gar mehr.
Ich habe ehrlich gesagt Angst davor, wieder diesen Arbeitsbedingungen ausgesetzt sein zu müssen.
Das Personal ist am Limit. Sie müssen sich jeden Tag um die volle, komplett volle Intensivstation kümmern.
Dass hier eben die Betten für andere Krankheiten im Moment fehlen durch das Covid, das ist traurig.
Es ist echt prekär. Die Leute sind am Limit. Deswegen, das wird uns jetzt kurzfristig nicht helfen. Aber langfristig müssen wir jetzt für die Pflege die richtigen Rahmenbedingungen setzen.
Die Pandemie ist ja quasi für beendet erklärt worden. Und jeder dachte, nun ist alles gut. Und dann kam die vierte Welle, die kam mit Macht. Es war zu erwarten und jeder hat die Augen zugemacht.
Zwei Jahre Corona und kein Ende. Im Gegenteil. Wir sind mittendrin in stark ansteigenden Infektionszahlen und haben erneut die Situation, dass die Krankenhäuser wegen zahlreicher Covid-Patienten planbare Operationen verschieben müssen. Das soll den Kollaps der intensivmedizinischen Betreuung verhindern. Die Zahl der positiv Getesteten steigt. Die Zahl derjenigen, die in der Pflege die kräftezehrende Arbeit noch bewältigen können und wollen, sinkt. Corona hat auch hier eine Entwicklung beschleunigt, die sich schon vorher abgezeichnet hatte. Der gesamte Pflegebereich wird nicht gut gepflegt. Wer sich um Kranke kümmert, verdient nicht nur Applaus, sondern endlich auch eine angemessene Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und mehr gesellschaftliche Anerkennung. Was tun gegen die Fehler im System? Die vierte Welle, ist unser Gesundheitssystem der Pandemie gewachsen? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Wir haben dazu verschiedene Aspekte ausgewählt und beginnen mit dem Reformbedarf in den Krankenhäusern. Exemplarisch und weil es in Hessen liegt, haben wir das Uniklinikum Gießen-Marburg ausgewählt. Seit Jahren gibt es da heftige Diskussionen über die Privatisierung, obwohl das Land die Krankenhäuser schon vor knapp 16 Jahren an die Rhön AG verkauft hatte. Inzwischen gehören sie zur Asklepios-Klinikgruppe. Anfang November haben Pflegekräfte in Marburg auf ihre schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht. Die sind sicher auch auf den Pflegenotstand in ganz Deutschland zurückzuführen. Aber in Marburg scheint die private Führung der Uniklinik zusätzlich Probleme zu machen. Carla Reiter hat für uns auf die Ursachen der Unzufriedenheit geschaut und die Proteste begleitet.
Mit kleinen Fahrradpumpen blasen sie Luft ins Nichts. Circa 30 Pflegekräfte sind das Luftpumpenorchester. Vor ihnen steht die Dirigentin im Frack. Nur heiße Luft, sagen sie, kommt von der Geschäftsleitung des Uniklinikums Marburg-Gießen. Nichts als leere Versprechen, wenn es um bessere Arbeitsbedingungen geht. Im strömenden Regen schaut ihnen Intensivkrankenpfleger Marc Müller zu und erzählt, zuletzt haben 15 von 16 Pflegekräften einer Station hier auf einmal gekündigt. Viele müssten sich krank melden, seien emotional am Ende.
Ich glaube, die einen Ausweg haben, werden diesen in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf jeden Fall suchen. Die nur noch 5 bis 10 Jahre haben, ziehen das jetzt durch. Und die dazwischen sind, werden vielleicht irgendwann im Burnout enden oder halten es aus und schaffen es, weil sie einfach sehr resilient sind. Aber es wird sehr spannend werden, wer hier in 10 Jahren noch steht und Patienten versorgt.
Müller ist Gewerkschaftsmitglied und macht unter anderem die Privatisierung des Uniklinikums für die Arbeitsbedingungen verantwortlich. Zum Beispiel müssten die Pflegekräfte jetzt zusätzlich auch noch Putztätigkeiten übernehmen. Was die Privatisierung für die Arbeitnehmenden bedeuten würde, das war schon vor knapp 16 Jahren Kern der Diskussion. Für den damaligen Ministerpräsidenten Koch war der Verkauf des Klinikums an die Rhön AG alternativlos.
Jetzt ist es doch den Menschen in Gießen und Marburg wirklich in übelster Weise Sand in die Augen gestreut, zu behaupten, dass wir unter den vorhandenen Organisationsstrukturen auch nur den Funken einer Chance hätten, annähernd so viel Beschäftigung in Gießen und Marburg zu erhalten, als wir es jetzt tun. Und das ist der Ausgangspunkt, warum wir darüber nachdenken, andere Strukturen zu schaffen.
Diese politische Entscheidung kann der Gesundheitsökonom Reinhard Strametz zumindest teilweise verstehen. Vor allem das Uniklinikum Gießen sei vor der Privatisierung nahezu bankrott gewesen. Das Land hätte finanziell einspringen müssen, stattdessen investierte die Rhön AG über 500 Millionen Euro.
Wir haben zum einen den Investitionsstau der Gebäude dadurch abbauen können. Insbesondere die beiden Standorte haben neue Bettenhäuser beispielsweise und Therapiezentren bekommen, die man in öffentlicher Hand nie so schnell hätte bauen können. Das muss man als Vorteil ganz klar sehen.
Ein Vorteil für die medizinische Versorgung der Patienten in Mittelhessen. Für die Rhön AG, heute Teil des Asklepios-Konzerns, dagegen wohl weniger.
Wenn man sich jetzt die Frage stellt, ob es eine Erfolgsstory ist oder nicht, dann muss man nur auf die anderen Universitätskliniker gucken. Wäre es eine Erfolgsstory gewesen, dann wären sicherlich auch andere Investoren gekommen und Gießen-Marburg wäre nicht nach wie vor seit über 15 Jahren das einzige Klinikum in privater Trägerschaft als universitärer Maximalversorger.
Das UKGM sei ein Privatisierungssonderfall, weil es kein normales Krankenhaus, sondern als Uniklinik Teil der Daseinsvorsorge und außerdem noch forschen und lehren soll. Das Land Hessen hält heute noch 5% am Klinikum und hat eine Kontrollfunktion inne. Wie sieht Wissenschaftsministerin Angela Dorn die Zukunft?
Ich halte die Privatisierung nach wie vor für falsch, aber als Ministerin muss ich mit den bestehenden Bedingungen auch umgehen und an den aktuellen Herausforderungen arbeiten. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass es immer wieder auch die Wünsche gibt für die Frage des Rückkaufs.
Die Ministerin sieht dafür aber im Moment kein realistisches Modell und verhandelt deswegen mit den Verantwortlichen, um etwas im Sinne der Beschäftigten zu verbessern.
Die Privatisierung in den Krankenhäusern. Viele Pflegekräfte halten die Zustände nur noch aus, weil ihnen die Alternativen fehlen. Darüber sprechen wir gleich noch mit einem Pflegewissenschaftler. Zunächst bleiben wir aber noch bei den Krankenhäusern und dem Reformbedarf dort. Es gibt fast 2000 Krankenhäuser in Deutschland. 1,3 Millionen Menschen arbeiten in diesen Kliniken. Krankenhäuser arbeiten durchaus gewinnorientiert. Und schon seit Jahren wird Personal eingespart. Das rächt sich jetzt, denn in dieser Pandemiesituation, wo man die Kapazitäten erhöhen müsste, fehlen die Fachkräfte noch mehr. Und das nicht nur in der Pflege, auch Ärzte sind kaum zu bekommen. Darüber spreche ich mit Dr. Gerald Gass, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Ich grüße Sie.
Ja, guten Abend, Frau Reng.
Was ist denn da schiefgelaufen in den letzten Jahren?
Wir haben leider die Situation, dass diese Pandemie Anfang 2020 auf eine Krankenhaussituation in Deutschland getroffen ist, die damals schon von einem Personalmangel und Fachkräftemangel geprägt war, wie Sie ihn im Prinzip auch in Ihrem Vorbericht beschrieben haben. Und dann kam jetzt die Pandemie dazu mit diesen besonderen Herausforderungen. Und das hat an vielen Standorten nicht nur an den Nerven, sondern auch an den Kräften der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezehrt, die letztlich jetzt auch ein Stück weit entmutigt sind, frustriert. Und insofern haben wir jetzt wirklich die schwierigen Ergebnisse, die Sie berichtet haben.
Die Krankenhäuser wollen ja gut ausgebildetes Personal, auch in ausreichender Zahl. Und da kommt ein Wort ins Spiel, mit dem man jeden Wettbewerb für das längste deutsche Wort wahrscheinlich gewinnen könnte. Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument, PPR abgekürzt. 2.0 wird da gerade diskutiert beim Krankenhaustag, der läuft. Statt Personaluntergrenzen, also PPR, was ist da gemeint? Ist das im Sinne der Patienten?
Ja, das ist im Sinne der Patienten und im Sinne der Mitarbeiter. Ich glaube, wir müssen immer in diese beiden Richtungen denken. Es geht im Kern bei diesem komplizierten Wort darum, dass sich die Gewerkschaften Verdi, der Deutsche Pflegerat und die Deutsche Krankenhausgesellschaft dafür einsetzen, dass über alle deutschen Krankenhäuser hinweg ein angemessener Pflegebedarf definiert wird und nicht Pflegepersonaluntergrenzen, die eher so eine Mindestausstattung definieren, wie wir sie heute haben, sondern die Pflegepersonalbemessung soll darlegen, was gute Pflege im Krankenhaus erfordert, wie viel Personal in welchem Qualifikationsmix und soll damit den Krankenhäusern, aber auch natürlich den schon beschäftigten Mitarbeitern die Perspektive bieten, wir wollen jetzt wirklich an das Thema ran, wollen mehr Mitarbeiter ausbilden, gewinnen, halten, um die Situation für alle zu verbessern, auch wenn das natürlich einige Zeit braucht, das ist schon so. Aber wir können dann eine Perspektive aufzeigen.
Ein bisschen verwunderlich ist es ja schon, dass jetzt plötzlich die gute Pflege in den Fokus gerät. Gute Pflege, das wollte man doch schon immer, oder?
Im Prinzip ja, aber die Rahmenbedingungen, unter denen die Krankenhäuser bisher gearbeitet haben, waren darauf nicht ausgerichtet. Wir haben Finanzierungsbedingungen in den Krankenhäusern, die zum einen dadurch geprägt sind, dass wir seit rund 20 Jahren einen Investitionsmangel haben, der dann durch Einsparungen im Bereich von Personal und Sachkosten von den Krankenhäusern selbst ausgeglichen werden muss. Tatsächlich müssten die Länder in vollem Umfang per Gesetz die Investitionen der Krankenhäuser übernehmen. Das tun sie aber nicht. Das ist auch allgemein bekannt. Das bestreitet auch kein Landesminister. Aber man hat sich bis zum heutigen Tag nicht dazu durchgerungen, hier wirklich Veränderungen herbeizuführen. Und das drückt natürlich dann auf die Krankenhäuser und führt immer dazu, dass immer mehr Einsparungen erreicht werden müssen.
Die Länder haben gedacht, durch die Privatisierung würde ihnen das Problem vom Hals genommen werden. Das ist ja nicht eingetreten, oder? Wie beurteilen Sie das?
Das ist richtig. Man hat die Krankenhäuser vor etwa 15 Jahren durch Strukturveränderungen, durch Rahmenbedingungsveränderungen in einen Wettbewerb geschickt, der am Ende dazu führen sollte, das war so die Idee damals, dass weniger Krankenhäuser, weniger Betten, weniger stationäre Leistung übrig bleibt, ohne wirklich eine Zielperspektive zu haben. Was will man denn eigentlich? Wie viel Zentralisierung, wie viel Wohnortnähe, wie viel Krankenhaus soll es zukünftig geben? Sollen Krankenhäuser auch ambulant versorgen? All diese Fragen sind nicht wirklich beantwortet worden, sondern es ist eine Art kalter Strukturwandel über die entsprechend schwierigen Rahmenbedingungen eingeleitet worden. Und der schlägt sich jetzt entsprechend in den Krankenhäusern nieder, zum Nachteil der dort Beschäftigten und ein Stück weit auch zum Nachteil der Patienten.
Ja, das gehört zusammen irgendwie. Sind wir auch bei der Berechnung der Fallpauschalen und überhaupt den Pauschalen zu sehr auf die Gerätemedizin ausgerichtet? Wenn das einfühlsame Gespräch am Krankenbett wegfällt, dann fehlt damit ja ein ganz wichtiger Faktor für die erfolgreiche Genesung.
Die Fallpauschalen, nach denen die Krankenhäuser für jede einzelne Patientenbehandlung letztlich bezahlt werden, werden in einem ziemlich komplizierten Kalkulationsverfahren ermittelt, wo die Kosten der einzelnen Behandlung im Detail aufgelistet werden. Und in der Tat, da kommt Gerätemedizin dann ein Stück weit besser weg, weil man sie besser erfassen kann als jetzt zum Beispiel das empathische Gespräch der Pflegekraft oder der Ärztin mit dem einzelnen Patienten. Und da kommt auch manches in die Schieflage.
Bei den Kosten kommen wir jetzt auch durch Covid in eine Schieflage. Wenn ein Corona-Patient wochenlang auf der Intensivstation behandelt werden muss, dann kommen da schnell Kosten im fünfstelligen Bereich zusammen. Nach DRK-Daten sind das durchschnittlich 38.000 Euro bei schweren Krankheitsverläufen. Was bedeutet das für das Gesundheitssystem, für die Solidargemeinschaft auch?
Das bedeutet natürlich, dass diese Kosten von der Solidargemeinschaft getragen werden müssen. Für das einzelne Haus bedeutet es aber, dass durch den hohen Personalaufwand, der für jeden einzelnen Covid-Fall gebraucht wird, immer mehr andere Patienten zurückstehen müssen, weil wir unser Personal in dieser wirklich mittlerweile dramatischen Situation konzentrieren müssen und insofern bestimmte planbare Leistungen, Operationen verschoben werden. Und das ist natürlich zum Nachteil der anderen Patientinnen und Patienten.
Was brauchen die Krankenhäuser, um die Pandemie zu meistern?
Die Krankenhäuser brauchen zunächst einmal die volle Rückendeckung der Politik, das heißt die wirtschaftliche Stabilität. Denn wir haben leider ein Finanzierungssystem, was nur leistungsbezogen ausgerichtet ist. Die Krankenhäuser haben keine Art Grundfinanzierung, sondern nur jeder einzelne Patient bringt sozusagen dann das Geld in die Kasse, mit dem das Personal bezahlt werden kann. Wir brauchen also einen funktionierenden Rettungsschirm, aber noch viel mehr brauchen wir Maßnahmen der Politik, die jetzt zu einer Eindämmung der Infektionszahlen führen. Und wir brauchen wirklich die Bevölkerung, die akzeptiert, dass es jetzt darum geht, auch jeder für sich selbst alles dafür zu tun, dass wir nicht noch mehr Fälle in die Krankenhäuser bekommen. Und da geht es natürlich in erster Linie auch um das Thema Impfen.
Sagt Dr. Gerald Gass, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Vielen Dank. Hygieneregeln haben die Medizin extrem vorangebracht. Es ist noch gar nicht so lange her, dass man keine Ahnung von Bakterien und Viren hatte und schon gar nicht von den Übertragungswegen. Julian Barnes beschreibt das in seinem Buch »Der Mann im roten Rock«, wie erste Erkenntnisse über Sauberkeit zunächst noch belächelt wurden.
Wenn Samuel Pozzi in ein neues Lexikon der Zitate aufgenommen werden sollte, dann mit diesem Satz aus der Einleitung zu seinem Lehrbuch der Gynäkologie. Chauvinismus ist eine Erscheinungsform der Ignoranz. Er war patriotisch, diente im Deutsch-Französischen Krieg, wo er unheldenhaft verwundet wurde, als ein von Pferden gezogener Sanitätswagen über seinen Knöchel fuhr, und später im Ersten Weltkrieg als Sanitätsoffizier. Aber chauvinistisch war er nie. Chirurgie war ein konservatives Metier und konservativ war oft gleichbedeutend mit chauvinistisch. Florence Nightingale hatte anhand der Überlebensraten im Krimkrieg 1853 bis 56 aufgezeigt, was die Einhaltung hygienischer Grundregeln und eine verbesserte sanitäre Versorgung bewirken. Doch im amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 65 und im deutsch-französischen Krieg von 1870 bis 71 ging es weiter so unsauber zu wie eh und je. Pozzi sah, dass verwundete Soldaten viel häufiger an einer Infektion und Sepsis starben als an der eigentlichen Wunde. Chirurgen operierten in Schmutz und Dreck, was Kreuzkontamination begünstigte, und Verwundete lagen beim Abtransport von der Front oft auf dem kotverschmierten Stroh von Fuhrwerken, die zuvor Pferde befördert hatten. Selbst in Friedenszeiten wurden in der Chirurgie die Grundregeln der Hygiene häufig vernachlässigt. Der amerikanische Chirurg Charles Makes, 1792 bis 1869, wurde dafür bekannt, dass er sich über den Hinweis entrüstete, er und seine Kollegen sollten sich vor einer Operation die Hände waschen. Ärzte sind Gentlemen, behauptete er, und ein Gentleman hat immer saubere Hände.
Weit entfernt von den Aha-Regeln, die Auffassungen zum Ende des 18. Jahrhunderts zur Hygiene. Die Hygienestandards sind momentan nicht das Problem in den Kliniken. Die multiresistenten Keime zum Beispiel sind aus den Schlagzeilen erstmal raus. Aktuell sind die Kapazitäten in den Kliniken mit Covid-Patienten stark belastet. Und da ist der Höhepunkt wohl noch nicht erreicht. Und das, obwohl die Pflegekräfte zum Ende des zweiten Corona-Jahres eigentlich schon längst am Limit sind. Jutta Nieswand hat sich an der Frankfurter Uniklinik umgehört, wie die Situation dort aktuell ist.
An der Uniklinik in Frankfurt arbeitet Azad Dagdelen seit 2019 als Krankenpfleger. Er hat also die bisherige Corona-Pandemie hier miterlebt. Dass die Corona-Zahlen jetzt wieder steigen, ist auf Station zu spüren, sagt er.
Im Moment merken wir, dass sich die Station wieder füllt, dass wir natürlich weniger Platz für andere Patienten haben im Moment, die auf anderen Bereichen versorgt werden müssen, weil wir eben nur noch Corona-Patienten versorgen können durch die steigende Anzahl der Patienten.
Wie viele es derzeit sind, darf er nicht sagen, nur dass es eben vergleichbar ist mit letztem Jahr. Trotzdem ist es anders als im November 2020.
Ich muss sagen, es ist inzwischen mehr oder weniger zur Routine für uns geworden. Letztes Jahr war es natürlich alles neu für uns. Wir wussten nicht, wie entwickelt sich die Krankheit, worauf müssen wir bei den Patienten achten. Im Moment ist es natürlich eher so, dass wir wissen, was uns erwartet. Und das macht uns natürlich auch ein bisschen Angst, dass es eventuell so schwierig wird wie im letzten Winter.
Seine Chefin Maria Fereschild, Leiterin der Infektiologie an der Uniklinik Frankfurt, ist sehr besorgt, dass die Fallzahlen gerade so drastisch nach oben gehen, ohne dass sie die Zahlen der Uniklinik kommentiert. Nur so viel, man befindet sich auf dem Niveau vom letzten Jahr um diese Zeit und bereitet sich auf weitere Fälle vor.
Wir haben geplant, wie wir noch weitere Betten zur Verfügung stellen können für Covid-Patientinnen und Patienten. Und wir haben dieses Jahr vor allem unsere Personalausfallsplanung extrem akribisch geplant, weil wir einfach schon wissen, dass das Personal sehr angegriffen, kann man fast sagen, ist und vielleicht nicht mehr dieselbe Widerstandskraft hat wie noch am Anfang der Pandemie.
Stefan Schilling, Oberarzt für Innere Medizin im Krankenhaus Sachsenhausen, steht am Eingang zur Notfallambulanz für Patienten mit Verdacht auf Corona.
Das heißt, der Rettungswagen bringt den Patienten gar nicht erst in den normalen Aufnahmebereich hinein, sondern führt ihn hier direkt über die Tür in diesen Bereich hinein. Dann kann man die hier den jeweiligen Untersuchungsboxen zuordnen.
Gerade befinden sich hier im Erdgeschoss keine Notfallpatienten. Doch aktuell liegen 2 Corona-Fälle oben auf der Intensivstation. 13 werden auf der normalen Krankenstation behandelt. Etwa so viel wie vor einem Jahr. Trotzdem gibt es Unterschiede zu damals, so Stefan Schilling.
Was die Materialvorhaltung bezüglich der Schutzausrüstung betrifft, sind wir deutlich besser aufgestellt als vor einem Jahr, weil wir ausreichend Material jetzt auf Lager haben, auch da vom Land durch eine zentralisierte Lagerhaltung und auch Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung entsprechend unterstützt worden sind.
Diagnostisch ist man inzwischen auch besser aufgestellt, sagt der Arzt. Dank PCR-Technik vor Ort kann in 1,5 Stunden geklärt werden, ob ein Patient mit entsprechenden Symptomen Corona hat oder nicht. Außerdem gibt es für Corona-Patienten mehr Behandlungsmöglichkeiten. Allerdings werden immer häufiger auch geimpfte Patienten eingeliefert, wenngleich sie eher auf der Normal- als der Intensivstation landen. So sieht es auch an der Frankfurter Uniklinik aus, wo Azad Dagdelen derzeit oft über 5 Stunden am Stück im Einsatz ist. Das ist sehr ermüdend, auch weil es inzwischen die 4. Welle ist.
Nach der Arbeit ist man einfach so kaputt, dass man sich nur noch ins Bett legen kann. Es ist auch so, dass man sehr häufig länger bleiben muss. Also man fängt erst dann an, sich hinzusetzen, wenn die Kollegen aus dem nächsten Dienst da sind und anfangen loszurennen. Das ist wirklich so extrem geworden wieder jetzt, wo die Zahlen so steigen.
Die Abläufe sind geübt und laufen routiniert und am Material liegt es nicht, dass sich die Situation in den Kliniken verschärft. Es liegt einfach daran, dass die Zahl der Patienten steigt und die Zahl der Pflegekräfte sinkt. Wer sich zur Intensivpflegerin oder zum Pfleger ausbilden lässt, der durchläuft erstmal die Grundausbildung für die Pflege und nach einer ersten Praxiszeit folgt dann die Fortbildung Intensivpflege, die nochmal 2 Jahre in Anspruch nimmt. So schnell sind neue Intensivpflegekräfte also nicht zu bekommen. Inzwischen gibt es auch Studiengänge, die weitere Qualifikationen in der Intensivpflege ermöglichen, zum Beispiel den Bachelorabschluss Intensive Care Practitioner. Andreas Schäfer ist Pflegewissenschaftler Intensivpflege und Pflegefachleitung am Klinikum in Kassel. Herr Schäfer, wie empfinden Sie die Situation momentan auf der Intensivstation in Ihrem Haus?
Also bei uns im Haus ist es insgesamt noch einigermaßen überschaubar, nicht? Aber die Erfahrung der letzten beiden Wellen hat gezeigt, dass sich das sehr schnell ändern kann und dann wird die Situation sehr belastend. Und wenn man sich aktuell anguckt, wie die Entwicklung so ist, also wir eilen ja von Tag zu Tag zu neuen Höchstwerten, was Inzidenz und Hospitalisierungsrate angeht, da ist das nur eine Frage der Zeit, bis das auch bei uns im Haus dann wieder deutlich zunimmt und ungemütlich wird.
In Süddeutschland, in Bayern, ist es gerade besonders heftig. Dort sind die Kliniken bereits voll. Gibt es schon Patienten, die zu Ihnen dann möglicherweise verlegt werden sollen?
Also wir wissen, dass Kliniken aus Bayern nach Hessen verlegen. Jetzt noch nicht unbedingt nach Kassel, aber nach Hessen auf jeden Fall schon. Ja.
Der Personalmangel ist ein großes Problem. Viele Pflegekräfte sind ausgebrannt nach all den Monaten unter Volllast. Wie viel Pflegepersonal haben Sie in der letzten Zeit verloren?
Oh, das kann ich gar nicht genau beziffern. Also es wird ja im Moment regelhaft kompensiert durch Zeitarbeitskräfte, also vom Stammpersonal. Ich schätze mal, um die 5% werden das regelhaft sein, die wir dann verlieren. Aber ist ja letzten Endes, wenn man sich das deutschlandweit anguckt, gibt es mittlerweile keine Klinik mehr, die keinen Mangel beklagt. Und das hat innerhalb von einem Jahr schon deutlich zugenommen. Das heißt, es sind viele Kliniken, die mittlerweile zwischen 5% und 10% ihres Stammpersonals an Pflegekräften eingebüßt haben.
Was kommt Ihnen da zu Ohren? Welche Begründungen für die Aufgabe des Berufs oder das Abwandern irgendwo anders hin?
Ja, beides. Also erstmal ist die Situation insgesamt ja schon seit vielen Jahren sehr belastend. Das heißt, die Arbeitsbedingungen sind nicht gut, sodass Pflegekräfte sich darüber beklagen, auch wichtige Tätigkeiten nicht mehr im Sinne des Patienten durchführen zu können. Das ist ja schon seit 2012 und noch länger bekannt. Wir wissen natürlich, dass es eine enorme psychische Belastung ist momentan und eine körperliche Belastung. Und das führt in der Kombination immer mehr zu Unzufriedenheit. Und dann gehen die Leute entweder ganz aus dem Beruf, was schlimm ist. Manche wechseln aufgrund der besseren Bezahlung und Einflussnahme auf den Dienstplan in die Zeitarbeit. Und ganz viele reduzieren einfach ihre Stelle. Das heißt, sie sind zum Glück noch da, aber nicht mehr in dem Stellenumfang, wie sie eigentlich gebraucht werden.
Welche Arbeiten am Patienten können nicht mehr ausgeführt werden?
Naja, man muss sich vorstellen, Pflege ist ja sehr, sehr komplex. Das sind ja viele Dinge, das fängt bei der Mundpflege an bis hin zur Mobilisation. Das ist die Begleitung von Patienten, die sehr durcheinander sind, die so einen Intensivdelir entwickelt haben. Das ist sehr aufwendig und da spielen dann halt häufig therapeutische Interventionen, medizinische Interventionen eine größere Rolle, nicht? Und da muss man sich dann ziemlich aufteilen, nicht? Und da kann man dem Patienten so in seiner individuellen Betreuung eigentlich nicht mehr gerecht werden. Ja, das also heißt, man kann sie nicht mehr so mobilisieren und man kann sie nicht begleiten, nicht? Das ist dann schon schwierig, ja.
Also alle zeitaufwendigen Dinge fallen dann hinten runter.
Genau, und das führt letzten Endes auch nicht nur zeitaufwendige Dinge, auch banale Sachen, so wie gerade die Hygiene. Also man muss sich mal den Zeitanteil durchrechnen, den man allein für eine vernünftige Händedesinfektion am Tag braucht. Und wenn man das aber nicht mehr macht, dann ist natürlich das Infektionsrisiko deutlich gesteigert. Und das heißt, auch die Patienten kommen immer mehr in die Situation, ja, dass sie gefährdet sind, nicht? Weil die Pflege keine richtige Zeit mehr hat, Aufgaben korrekt durchzuführen.
Momentan versucht man Pflegekräfte auch aus dem Ausland anzuwerben mit Prämien, aber es locken auch Geldgeschenke, wenn jemand die Klinik wechselt. Was halten Sie von solchen Aktionen?
Naja, es ist Marktwirtschaft. Gell? Ich meine, das ist legitim. Alle sind irgendwie in Not und jeder versucht, seinen Personalstamm wieder aufzubauen. Geld ist dafür ein legitimes Mittel. Nicht? Wenn man sich überlegt, so das Durchschnittsgehalt von der Pflegekraft ist nicht so hoch, ganz egal, wie sie qualifiziert ist. Und dann nimmt man halt bei gleich schlechten Arbeitsbedingungen zumindest das Geld mit. Was die Rekrutierung aus dem Ausland angeht, muss man sich halt gut überlegen. Erstmal sind das gar nicht viele Pflegekräfte, die wir aus dem Ausland bekommen. Und viele können wir gar nicht lange halten. Das heißt, den Aufwand, den wir dafür betreiben, nicht, also auch finanziellen Aufwand, sie hier zu integrieren, einzuarbeiten und zu machen, um sie dann nach 2-3 Jahren doch wieder zu verlieren, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Nicht? Und ethisch gesehen, aus Ländern zu rekrutieren, die selber groß in Not sind, muss man sich auch gut mal überlegen und in Frage stellen.
Die große Frage ist ja auch, wie man den Pflegeberuf attraktiver machen könnte für Menschen, die jetzt nach einem Ausbildungsplatz zum Beispiel suchen. Arbeitszeit ist so ein Faktor, der Schichtdienst. Es gibt Kliniken, die haben eine sogenannte Mutti-Schicht eingeführt, die es Frauen ermöglichen soll, den Beruf mit der Kinderbetreuung zu koordinieren. Da wäre doch sicher viel möglich, um das attraktiver zu machen. Was wird da gemacht?
Also Möglichkeiten gibt es da bestimmt eine Menge und da muss auch noch eine Menge gemacht werden. Diese Mutti-Schichten sind ja so ein Beispiel dafür, nicht, um zumindest junge Eltern, junge Muttis regelhaft in Dienst zu behalten und ihrem Bedarf da gerecht zu werden. Aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten. Es gibt ja Arbeitszeitmodelle, also Arbeitsstundenkonten, nach denen man arbeitet. Das heißt, wenn man seinen Stundensatz erfüllt hat, dann hat man frei. Oder reduzierte Arbeitszeitmodelle, indem man dann halt einen Teil des Jahres durcharbeitet und den anderen Teil des Jahres komplett frei hat. Also da gibt's ganz viel, da muss man auf jeden Fall noch sehr viel flexibler werden. Auch was so die Schichtmodelle angeht. Wir haben immer noch ein klassisches Dreischichtmodell, also auch da muss man überlegen, ob es nicht mehr so eine Art Mutti-Dienste geben kann, Regeldienste geben kann und. Also da muss ich noch ein bisschen was bewegen. Gerade so die Arbeitszeiten, das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, an dem wir innovativer werden müssen.
Dafür hätte man ja jetzt eigentlich Gelegenheit gehabt. Der Druck ist ja groß in dieser Corona-Situation. Was ist denn schon auf den Weg gebracht worden in den letzten 2 Jahren?
Ich denke, da passiert schon in einzelnen Häusern einiges. Aber man darf nicht vergessen, innovative Arbeitszeitmodelle kann man erst dann wirklich gut umsetzen, wenn man auch Pflegekräfte hat, die auf dem Dienstplan stehen. Also ohne Pflegekräfte kann ich auch keine guten Arbeitszeitmodelle bekommen. Also muss ich mir erstmal überhaupt überlegen, wie kriege ich junge Menschen für den Beruf begeistert? Nicht? Und dann kann man anfangen, auch da weiter dran zu arbeiten.
Was wäre denn ein optimaler Personalschlüssel auf der Intensivstation und wie sieht die Realität aktuell aus?
Also wenn man mal schaut, jetzt bei den Schwerstkranken mit mehreren Organersatzverfahren oder auch Patienten, die sehr durcheinander sind, in der Behandlung, da wäre eigentlich eine 1-zu-1-Betreuung angezeigt, nicht? Und je nach Invasivität der Behandlung auch mal eine 2-zu-1-Betreuung angezeigt. Aber Realität ist günstigstenfalls eine 1-zu-2-Betreuung, also eine Pflegekraft, 2 Patienten. In der Nacht dann auch bis zu 1-zu-3 Patienten, nicht? Und wenn es ganz schlecht läuft, auch mehr als diese 3 Patienten, also auch mal 4 Patienten. Das ist dann leider Alltag.
Was hören Sie von Ihren Leuten? Was würden die sich wünschen an Unterstützung, an Verbesserung?
Ein guter Anfang wäre ja schon mal, dass man sehr viel mehr Assistenzpersonal besorgt für die Pflegenden, die dann eben nicht auf dem Dienstplan der Pflegenden zu Buch schlagen, sondern dann tatsächlich als Unterstützung zu sehen sind, also für alles Aufgaben, die sonst außenrum zu erledigen sind, also Bestellwesen, Auffüllen von Pflegewagen, auch mal Unterstützung am Bett, nicht, oder auch Tätigkeiten am Patienten, die vielleicht jetzt nicht die Fachkraft direkt benötigt oder unter Aufsicht gemacht werden können, also Umgang mit Angehörigen, ja, Unterstützung, was die psychische Belastbarkeit angeht und. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten zu unterstützen.
Die jetzt aber noch nicht ausreichend genutzt werden.
Nee, leider nicht. Also da ist noch viel Luft nach oben.
Andreas Schäfer, Pflegewissenschaftler, Intensivpflege und Pflegefachleitung am Klinikum in Kassel. Dankeschön. Die 4. Welle, ist unser Gesundheitssystem der Pandemie gewachsen? Das fragen wir heute in HR2 Kultur, der Tag. Und wir machen jetzt einen Ausflug auf den Zauberberg. Hans Castorp, der junge Mann, der zum Langzeitpatienten geworden ist in Davos, wo seine Tuberkulose behandelt wird, im Roman von Thomas Mann. Der Zauberberg heißt dieser Roman, ja. Eine Impfung gegen Tuberkulose war damals in weiter Ferne. Hofrat Behrens greift zu allerlei Mitteln, um den Gesundheitszustand seines Patienten zu verbessern. Hans Castorp lässt alles mit einem gewissen Eifer über sich ergehen. Krankheitsgewinn nennen das Psychologen heute. Angst vor Spritzen hat Castorp nicht.
Hans Castorp hatte eine schlechte Fieberlinie gehabt. In steiler Zacke, die er mit einem Gefühl von Festlichkeit eingezeichnet, war seine Kurve damals emporgestiegen und nach einigem Absinken als Hochplateau fortgelaufen, das sich nur leicht gewellt dauernd über der Ebene des bisher Gewohnten hielt. Es war eine Übertemperatur, deren Höhe und Hartnäckigkeit nach des Hofrats Aussage zu dem lokalen Befund in keinem rechten Verhältnis stand. »Sind eben doch vergifteter, als man ihnen zutrauen sollte, Freundchen«, sagt er. »Na, greifen wir mal zu den Injektionen, das wird ihnen anschlagen. In 3-4 Monaten sind sie wieder Fisch im Wasser, wenn es nach dem Unterfertigten geht.« So kam es, dass Hans Castorp nun 2-mal die Woche am Mittwoch und Sonnabend gleich nach der Morgenmotion sich im Labor drunten einzufinden hatte, um seine Einspritzung entgegenzunehmen. Beide Ärzte verabfolgten dies Heilmittel, bald dieser, bald jener, aber der Hofrat tat es als virtuos, mit einem Schwung, in dem er beim Einstich zugleich abdrückte. Übrigens kümmerte er sich nicht um die Stelle, wohin er stach, so dass der Schmerz zuweilen des Teufels war und der Punkt noch lange brennend verhärtet blieb. Ferner wirkte die Injektion stark angreifend auf den Gesamtorganismus, erschütterte das Nervensystem wie eine Gewaltleistung sportlicher Art und das zeugte für die ihr innewohnende Kraft, die sich auch darin bekundete, dass sie unmittelbar, für den Augenblick, die Temperatur sogar erhöhte. Die Prozedur war rasch abgetan, war man nur erst einmal an der Reihe. Im Handumdrehen hatte man sein Gegengift unter der Haut, sei es des Schenkels oder Armes.
2-mal wöchentliche Injektionen müssen es nicht sein gegen Corona, aber nach einem halben Jahr lässt die Immunreaktion des Körpers offenbar zu wünschen übrig und deshalb wird eine Auffrischungsimpfung empfohlen, besonders für die über 60-Jährigen, deren Immunantwort in der Regel schwächer ausfällt. Aber auch wer jünger ist, kann sich eine weitere Impfung geben lassen. Das Boostern soll es dem Erreger schwerer machen, sich zu verbreiten und das ist angesichts der derzeit steigenden Zahlen bitter nötig. Bedeutet aber für die normale Hausarztpraxis einen enormen Aufwand. Raphael Stübig hat sich das angeschaut.
So, Achtung, es gibt einen Stich.
Jetzt gibt's.
Bei ihren ersten beiden Spritzen hatte Anna-Maria Brunner überhaupt keine Nebenwirkungen. Da sollte die 82-Jährige auch die jetzige Auffrischimpfung gut vertragen.
Herr Doktor, bin ich schon fertig?
Ja.
Vielen Dank.
Knapp 30 Booster-Impftermine stehen in der Gemeinschaftspraxis von Patrick und Lucia Finkenwirt bis zum Abend an. Dabei wäre die Praxis Mittwochnachmittag eigentlich geschlossen.
Also was wir in den letzten 2-3 Wochen wieder erleben, ist schon extrem. Wir haben jetzt innerhalb von 10 Tagen gut 300 Anfragen alleine bekommen, die terminiert werden müssen. Und das ist ein gigantischer Aufwand, der jetzt auf uns zukommt.
Damit der Ansturm auf die Corona-Impfungen bewältigt werden kann, ist auch der Praxisvorbesitzer bereits im April aus dem Ruhestand zurückgekehrt. Patricks Vater Emanuel Finkenwirt.
Im Sommer war mal kurz, so Juli, August, bisschen weniger. Aber jetzt kommen die ganzen Booster-Impfungen, Grippeimpfungen. Das ist schon eine ganze Menge.
Der Schutz vor Corona und Grippeviren wird in der Praxis Finkenwirt inzwischen auch im Doppelpack geimpft.
Ist kein Problem. Kann man ohne weiteres nebeneinander machen und wird auch gut vertragen.
Das bewegt sich im normalen Rahmen von Impfnebenwirkungen, geschwollener Arm am Tag, grippiges Gefühl, aber nichts Dramatisches.
Problematisch ist für Hausärzte wie Patrick Finkenwirt dagegen nach wie vor der wahnsinnige bürokratische Aufwand. Da hat sich seit Frühjahr wenig verbessert.
Der Bestellvorgang ist immer noch so, dass man 2 Wochen vorher den Impfstoff bestellen muss und eine entsprechende Planung braucht. Natürlich haben wir mehr Routine mit der ganzen Sache, aber das ist einfach die große Masse, die zu bewältigen ist.
Mit knapp 29 Millionen Boosterimpfungen wird bis Ende Januar deutschlandweit gerechnet. Etwas mehr als 2 Millionen sind es bis dahin in Hessen. Zahlen aus einem Mitgliederrundschreiben der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen.
Steigende Inzidenzen verunsichern die Menschen natürlich extrem. Und wir richten jetzt spezielle Impfsprechstunden ein. Wir planen jetzt auch nochmal größere Impftage, an denen wir einfach noch viel mehr impfen wollen.
Termine werden in der Praxis Finkenwirt dabei momentan fast ausschließlich für Boosterspritzen vergeben. Die Nachfrage nach Erstimpfungen gegen Corona ist auch nach dem Ende der kostenlosen Bürgerschnelltests dagegen kaum gestiegen.
Und das sind meistens Menschen, die sich in der Schwangerschaft nicht impfen lassen wollten und jetzt danach kommen. Aber jetzt, dass jetzt so ein großer Schwung nochmal an Erstimpfungen nachkommt, ist im Moment noch nicht zu sehen.
Die Hausärzte hatten sich gerade ein bisschen erholt vom Dauerimpfeinsatz im Frühjahr. Jetzt geht es wieder los. Und es ist nicht nur das Impfen selbst, das viel Zeit kostet, es ist die Organisation drumherum. Wir haben es ja gerade gehört, 300 Anfragen in einer guten Woche, da kommen die Arzthelferinnen gar nicht weg vom Telefon. Und da die Impfdosen nicht einzeln abgefüllt sind, sondern immer in Chargen von rund 6 Dosen, muss der Einsatz koordiniert werden. Es soll ja kein Impfstoff im Müll landen. Da müssen die Patienten dann entsprechend einbestellt werden. Das kostet wieder Zeit. Dr. Veit Wambach vom Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands e.V. Ich grüße Sie.
Hallo und guten Abend.
Wie sinnvoll ist das, die Impfaktionen hauptsächlich den Hausärzten aufzubürden?
Naja, zunächst mal haben natürlich die Hausärzte eine riesengroße Erfahrung mit Impfungen. Seit Jahren und Jahrzehnten werden jedes Jahr, beispielsweise im Herbst, immer alle Leute durchgeimpft mit Influenza-Impfungen und selbstverständlich sind auch die anderen Dinge, Lungenentzündungen, also Pneumokokken, Diphtherie, Tetanus und so weiter, ja von den Hausärzten immer durchgeführt worden. Und insofern, denke ich, können Hausärzte das richtig gut machen. Im Moment haben wir natürlich eine Situation, die schon sehr, sehr belastend für alle Beteiligten in den Praxen sind, also insbesondere natürlich auch für die mitarbeitenden MFAs und für die Kolleginnen und Kollegen, weil ja im Moment mehrere Sachen zusammenkommen. Das eine ist, jetzt werden die ganzen Menschen gegen Influenza geimpft, wie immer. Es kommen die chronisch Kranken, es kommen die Menschen mit Akutsituationen, dieses Jahr noch zusätzlich diese gewisse Infektwelle, die im Moment da ist. Mhm. Und jetzt kommt noch zusätzlich, dass geboostert werden sollen die Menschen, die vor einem halben Jahr ihre Abschlussimpfung, die zweite Impfung bekommen haben.
Das waren ja viele. Relativ, ja.
Das waren richtig viel. Es waren ja bis zu 1,5 Millionen Impfungen pro Tag in Deutschland. Die müssen jetzt aufgefrischt werden. Und zusätzlich sollen, wenn es irgendwie geht, natürlich jetzt noch die Impfungen durchgeführt werden bei den Menschen, die noch nicht geimpft sind.
Ja, aber die Ärzte sollen sich ja auch nicht nur mit dem Impfen und den Erkältungskrankheiten beschäftigen. Es gibt ja noch andere Erkrankungen, die auch die Zuwendung der Ärzte brauchen. Welche Art von Unterstützung bräuchten die niedergelassenen Ärzte, um mit den Herausforderungen dieser Pandemie fertig zu werden?
Also jetzt ist zumindest schon mal ein großer Vorteil, dass jetzt wieder wöchentlich bestellt werden kann und dann nach einer Woche auch der Impfstoff da ist und nicht diese 2 Wochen, die jetzt in den letzten zurückliegenden Wochen ja gang und gäbe waren, das Ganze noch zusätzlich aufhalten. Ideal wäre natürlich, aber das ist völlig illusorisch, dass es Einzeldosen gibt. Dazu müssten die Impfstraßen von den Impfherstellern angehalten werden für eine ganze Zeit, also bis maximal 3 Monate. Das heißt, es würde dann weltweit bei BioNTech nichts produziert werden. Also das kann man fast gar nicht machen. Ein großer Fortschritt wird ab Januar sein durch den dann etwas erneuerten Impfstoff, der dann zumindest den Vorteil hat, dass er am Tag, wenn er einmal aufgezogen ist, länger verwendet werden kann. Und was auch ein Vorteil ist, dass, wenn er in die Praxis kommt, dann nicht wie bisher 4-5 Tage nur verwendet werden kann, sondern dann eben länger. Also das wird ein großer Vorteil sein. Aber ich denke, es wird auch notwendig sein, dass überall die Impfzentren wieder hochgefahren werden, was auch nicht von heute auf morgen geht. Denn das muss man ja auch noch sagen, das, was vor einem halben Jahr in den Impfzentrum geleistet wurde, und das waren ja auch viele Impfungen, die kommen jetzt ja auch noch auf die Hausärzte zu.
Diese Wiedereinführung der kostenlosen Tests, bringt das Entlastung für die Arztpraxen?
Nein, das ist eine zusätzliche Belastung, weil, also ich habe es von vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass sie im Moment überrannt werden mit Tests. Das kommt natürlich noch zusätzlich dazu und bedeutet noch weiteren Zeitverlust für mögliche Boosterimpfungen.
Also das machen auch viele dann beim Hausarzt und nicht etwa in einem der Zentren, die ja jetzt auch langsam wieder geöffnet werden.
So ist es ja. Ganz viele bei den Hausärztinnen und Hausärzten, ja.
Weniger Bürokratie ist so ein Stichwort. Ärzte sind ganz erheblich mit Papierkram beschäftigt. Zeit, die ihnen für die Patienten dann fehlt. Wieso hat das denn so zugenommen?
Ich würde nicht sagen, dass es zugenommen hat. Es ist halt im Rahmen der Impfungen sicherlich notwendig, dass der Patient richtig gut aufgeklärt wird, dass festgestellt wird, welche Anamnese vorliegt, also ob irgendwelche Erkrankungen da vorliegen, beispielsweise Allergien, die Impfungen problematisch machen, das muss halt abgefragt werden. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt bei der Boosterimpfung der Zeitaufwand hier etwas vermindert ist gegenüber der Erst- und Zweitimpfung, weil ja viele Daten vom Frühjahr oder vom Sommer dann vorliegen. Ganz ohne Bürokratie wird es einfach nicht gehen. Und die schiere Menge ist eigentlich das Problem. Weniger, dass man sagen kann, hier ist jetzt eine völlig unangemessene Bürokratie.
Aber vom Impfen abgesehen hört man das immer wieder von Ärzten, dass sie eben zunehmend mit Dokumentationen beschäftigt sind und diese Zeit dann fehlt.
Das ist ein grundsätzliches Problem. Auf der einen Seite muss natürlich in irgendeiner Form immer nachgewiesen werden, was habe ich tatsächlich geleistet? Ist meine Aufklärung beim Patienten ordentlich? Habe ich das so dokumentiert, dass bei späteren Nachfragen vom Patienten oder von Krankenkassen etc. alles nachvollzogen werden kann? Und auf der anderen Seite geht durch diese Dokumentation natürlich Zeit für andere Dinge verloren. Ich glaube aber, dass letztlich eine gewisse Dokumentation jetzt nicht nur juristisch, sondern auch vom rein ärztlichen einfach dazugehört, um einen bestimmten Qualitätsstandard zu halten.
Wir haben das schon vorhin gehört in den Krankenhäusern. Da erwarten Ärzte und Pflegekräfte auch, dass die Politik Klarheit schafft. Wie sehen Sie die Unterstützung, die da von politischer Seite kommt für die Arztpraxen?
Ich habe schon ein bisschen das Problem bei dem Wort die Politik. Es gibt ja nicht die Politik als monomanen Block, sondern es sind eben ganz unterschiedliche Politiker, Menschen wieder mit unterschiedlichen Auffassungen, unterschiedlichen Vorstellungen. Und das ist ein Teil des Problems, dass viele ähnliche, aber vielleicht doch differenzierte Dinge sagen, was dann auch wieder ein bisschen zur Unruhe, die im Moment herrscht, beiträgt. Also ich denke, es wird jetzt wirklich wichtig sein, dass klare gesetzliche Regelungen geschaffen werden. Das erhoffe ich mir jetzt dann schon durch die Veränderung des Infektionsschutzgesetzes, damit alle wieder wissen, auf welcher gesetzlichen Grundlage unser Tun tatsächlich stattfindet. Das ist das, was wir unbedingt brauchen.
Dr. Veit-Wambach vom Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands. Vielen Dank. Wie viel jeder Einzelne bereit ist, für seinen Körper zu tun, das ist sehr unterschiedlich. Für manche ist eine Impfung ein nicht gewünschter Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Für andere ist eine Impfung eine gute Möglichkeit, den Körper unversehrt zu lassen, gerade in einer Pandemie. Über das Verhältnis zum Körper hat Robert Gernhardt ein ganz Corona-freies Gedicht geschrieben, in 7 Versen.
7-mal mein Körper. Mein Körper ist ein schutzlos Ding, wie gut, dass er mich hat. Ich hülle ihn in Tuch und Garn und mach ihn täglich satt. Mein Körper hat es gut bei mir, ich geb ihm Brot und Wein, er kriegt von beidem nie genug und nachher muss er speien. Mein Körper hält sich nicht an mich, er tut, was ich nicht darf. Ich wärme mich an Bild, Wort, Klang, ihn machen Körper scharf. Mein Körper macht nur, was er will, macht Schmutz, Schweiß, Hahn und Horn. Ich wasche und beschneide ihn von hinten und von vorn. Mein Körper ist voll Unvernunft, ist gierig, faul und geil. Tagtäglich geht er mehr kaputt, ich mach ihn wieder heil. Mein Körper kennt nicht Maß noch Dank. Er tut mir manchmal weh, ich bring ihn trotzdem übern Berg und fahr ihn an die See. Mein Körper ist so unsozial, ich rede, er bleibt stumm. Ich lebe ein Leben lang für ihn, er bringt mich langsam um.
Die vierte Welle ist unser Gesundheitssystem der Pandemie gewachsen, HR2 Kultur der Tag. Die Politik gibt es nicht, sondern sehr unterschiedliche Akteure, das hat Herr Dr. Wambach gerade gesagt. Die Ampelkoalition, die ja gerade noch in der Findungsphase ist, muss in Sachen Corona schon verbindliche Aussagen machen, denn das Infektionsgeschehen lässt keinen Aufschub zu, bis sich die neue Regierung endgültig zusammengefunden hat. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite läuft Ende November aus. Und das soll nach dem Willen der Ampelkoalitionäre auch so bleiben. Sie wollen die möglichen Schutzmaßnahmen über ein geändertes Infektionsschutzgesetz regeln. Anita Fünfinger fasst uns zusammen, was aktuell geplant ist, um die vierte Welle in den Griff zu bekommen.
Die Zahlen explodieren und die Zeit rennt davon, nicht nur im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Weil die künftige Ampelkoalition die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen lassen will, muss sie neue Gesetze schreiben, denn sonst gilt gar nichts mehr in einer Woche. Und so saßen also SPD, Grüne und FDP lange zusammen und einigten sich laut der gesundheitspolitischen Sprecherin der FDP, Christine Aschenberg-Dugnus, auf folgende Maßnahmen.
Zum Beispiel 3G am Arbeitsplatz, tägliche Kontrollen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen auf Covid-19, 3G im öffentlichen Personennahverkehr, Homeoffice-Pflicht.
Über all dem steht ein Grundgedanke, den alle drei Parteien teilen. Es soll keinen flächendeckenden Lockdown mehr geben. Und nach den Worten von Katrin Göring-Eckardt, der Fraktionschefin der Grünen, müssen diesmal wirklich die Kinder an erster Stelle stehen.
Wir wollen, dass die Schulen offen bleiben. Auch das ist Teil dieses Gesetzes. Zum ersten Mal wird dort aufgeschrieben sein, dass der besondere Schutz von Kindern und Jugendlichen Pflicht ist bei der Umsetzung von Maßnahmen.
Vielmehr läuft es darauf hinaus, dass Ungeimpfte die Einschränkungen deutlich spüren werden. Oder wie sich der grüne Gesundheitsexperte Janosch Dahmen ausdrückt.
In einem ersten Schritt ist sicherlich Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte das Mittel der Wahl, so wie es Baden-Württemberg beispielsweise auch auf den Weg bringt.
3G am Arbeitsplatz oder in Bus und Bahn. Das heißt, geimpft, genesen oder getestet, sonst kann man draußen bleiben. Über Details wird noch gerungen. Im öffentlichen Personennahverkehr soll es keine Zugangskontrolle geben. Der Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis soll im Rahmen von Ticketkontrollen erfolgen, sagt Katrin Göring-Eckardt. Kniffelig ist die Regelung für 3G am Arbeitsplatz. Müssen Arbeitnehmer ihren Impfstatus offenlegen, ist das eine Frage des Datenschutzes. Und wer ohne Test und ohne Impfung in die Arbeit will, soll kein Gehalt mehr bekommen. Das fordern zumindest die Arbeitgeber. Die Pläne der Ampel gehen in die richtige Richtung. Diese Botschaft schickt am Mittag CSU-Chef Markus Söder nach Berlin. Er verstehe zwar nicht, warum SPD, Grüne und FDP die epidemische Lage unbedingt auslaufen lassen wollen, aber die Nachbesserungen der Ampel seien richtig. Nach Ansicht des bayerischen Ministerpräsidenten fehlt aber noch was.
Was wir allerdings noch bräuchten, ist klare Regeln für die Drittimpfung, und zwar insbesondere auch die Haftungsfreistellung bereits ab dem 5. Monat. Wir bräuchten dringend ein Signal dafür, Impfungen auch früher als das 12. Lebensjahr machen zu können. In vielen Ländern wird es begonnen. Wir brauchen eine Aussage für die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.
Diese Aussage gibt es. Katrin Göring-Eckardt kündigt an, dass die Ampelparteien über eine Impfpflicht für besondere Berufsgruppen sprechen. Sie nennt dabei explizit Pflegeheime und Kindertagesstätten. Diese Impfpflicht werde aber nicht jetzt mit dem Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Das müsse in einem Extragesetz geregelt werden, und zwar schon bald.
Die Töne aus der Politik klingen inzwischen deutlich anders als noch vor einigen Wochen oder Monaten. Da wurde ja immer eine Impfpflicht kategorisch ausgeschlossen. Jetzt wird sie diskutiert. Zwar nur für einzelne Berufsgruppen, aber da kommt man dann schnell zu der Erkenntnis, dass es zum Beispiel im Altenheim eben nicht reicht, dass die Pflegekräfte geimpft sind. Da muss man auch an all diejenigen denken, die da täglich ein- und ausgehen. Putzkräfte, Therapeuten aller Art, Küchenpersonal. Deshalb wird es jetzt nicht mehr von einer Impfpflicht für Berufsgruppen gesprochen, sondern von einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Dr. Martin Stürmer ist Virologe mit Labor in Frankfurt. Herr Dr. Stürmer, ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist allen klar, dass gerade hier wieder die ältere Bevölkerung, die in den alten Pflegeheimen sitzt, das sind die, die wir als erstes geimpft haben, die brauchen jetzt wieder unseren besonderen Schutz, weil deren Impfschutz definitiv deutlich schwächer wird. Und wir müssen sie zum einen durch die dritte Impfung schützen, aber natürlich auch aktiv dadurch, dass wir mit einer vernünftigen Teststrategie dafür sorgen, dass da nichts reingeschleppt wird, wenn wir es schon eben nicht mit dem Impfen für alle Beteiligten schaffen.
Die Politik hatte ja durchaus gute Gründe dafür, eine Impfpflicht auszuschließen. Man wollte lieber überzeugen als verpflichten. Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass das bei rund 30% der Menschen gescheitert ist mit dem Überzeugen?
Tja, ist eine gute Frage. Ich denke, wenn wir wüssten, wo die Probleme liegen, könnten wir sie besser angreifen oder angehen. Ich meine, wir haben im Fall Joshua Kimmich ja gesehen, was da teilweise für Ängste vorherrschen, fehlende Langzeitdaten, Respekt vor einer neuen Technik und sehr, sehr Zurückhaltung. Da ist man doch in Deutschland scheinbar sehr, sehr viel skeptischer als in vielen anderen Ländern. Und wir können natürlich nichts anderes tun, als immer wieder darauf hinweisen, dass der Impfstoff mit zu den sichersten gehört. Sie müssen mal überlegen, weltweit sind über 7 Milliarden Impfdosen verimpft worden. Wir haben kaum sicherere Impfstoffe als diese, weil all die Daten, die wir dort an Nebenwirkungen sehen, die ja immer beim Impfen relativ zeitnah kommen, die hätten wir alle schon längst gesehen. Also es gibt meiner Meinung nach genug Argumente, um auch die Skeptiker überzeugen zu können.
Nun also erstmal weitere Einschränkungen für Ungeimpfte. 3G am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr könnten kommen. Womit rechnen Sie, wie schnell würden wir Auswirkungen auf die Infektionszahlen spüren von solchen Maßnahmen?
Na, wir können ja mal mit letztem anfangen, wo es ja schon hieß, wir setzen das um als Vorgabe, kontrollieren es nur nicht regelmäßig. Dann kann man es ehrlich gesagt auch lassen. Also das wird dann dementsprechend keinen Effekt haben. Was 3G am Arbeitsplatz angeht, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Homeoffice wäre mir fast noch lieber, weil dann die Kontakte eben entsprechend deutlich geringer werden, was ja auch diskutiert wurde. Also es gibt sicherlich Stellschrauben, die sich ja auch bewährt haben, wie wir das Arbeitsleben auch sicherer machen können, weil wir da ja natürlich sehr viel Zeit verbringen.
Wir haben viel über die Kapazitäten bei den Pflegekräften gesprochen, von einer abnehmenden Attraktivität des Berufs wegen der Überlastung. Laborkapazitäten spielen in dieser Pandemie natürlich auch eine Rolle. Wie sieht das denn in diesem Bereich mit dem Personal aus?
Also Tatsache ist, dass wir in den letzten Wochen explosionsartigen Anstieg, zumindest in unserem Labor, an PCR-Anforderungen gesehen haben, die doch uns deutlich über die Grenzen dessen schieben, was wir in den letzten Wellen überhaupt gesehen haben. Also das ist schon nicht ganz ohne, und da braucht man natürlich gutes Personal, aber das ist nicht so einfach zu finden. Also der Markt insgesamt ist schwierig, und gerade in jetziger Zeit ist es da kaum möglich, geeignetes Personal zu finden.
Und werden für die Corona-Testungen auch Kapazitäten gebunden, die für andere Laborwerte dann fehlen? Also sprich, dauert die Diagnosestellung bei anderen Erkrankungen möglicherweise jetzt länger, weil so viele Corona-Tests bearbeitet werden?
Also ich kann hier nur für unser Labor sprechen. Wir sehen natürlich zu, dass die medizinisch notwendige Diagnostik immer an erster Stelle steht. Das gilt auch für die Corona-Tests, wo wir wissen, dass es medizinische Hintergründe sind, warum hier getestet wird, haben die natürlich immer eine Priorität vor Testungen, die mehr Richtung Freizeitaktivität gehen. Da müssen wir schon gucken, dass wir das priorisieren. Also medizinisch notwendige Diagnostik fällt bei uns nicht hinten runter.
Aber wie Sie sagen, das kann ja beides medizinisch notwendig sein, ein Corona-Test genauso wie eine andere Laboruntersuchung. Wir haben die Frage aufgeworfen, ist unser Gesundheitssystem der Pandemie gewachsen? Wo sehen Sie Nachbesserungsbedarf?
Ja, also erstmal ist mit meiner Meinung nach jetzt in diesem letzten Teil der Pandemie sehr, sehr viel schief gelaufen. Also ich glaube, dass die Politik sehr, sehr stark die wissenschaftlichen Ratschläge außer Acht gelassen hat, sehr massiv. Also das alles, was wir jetzt sehen, ist vermeidbar gewesen. Hier haben andere Gründe eine Rolle gespielt, warum man so agiert hat. Und da muss sich die Politik auch den Vorwurf gefallen lassen, warum man hier nicht vernünftige Sachgremien oder Fachgremien etabliert hat, wo eine ausgewogene Beratung stattfindet. Das, denke ich, ist eine der ganz wichtigen Dinge. Und was unsere Zukunft jetzt, unsere nahe Zukunft angeht, wir stehen vor einer sehr kritischen Situation und haben jetzt gerade aus Österreich, glaube ich, eine Nachricht bekommen, dass die ersten Triage-Teams eingerichtet worden sind. So sind wir weit, sind wir noch nicht. Aber wir sind, glaube ich, nicht mehr so weit davon entfernt. Insofern müssen wir jetzt dringend was tun.
Das heißt, Triage, es wird ausgewählt, wer behandelt wird und wer nicht.
So ist es.
Dr. Martin Stürmer, Virologe aus Frankfurt, danke für die Einschätzungen. Die vierte Welle, ist unser Gesundheitssystem der Pandemie gewachsen? HR2 Kultur der Tag. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.